Thomas Straubhaar. Die Stunde der Optimisten. So funktioniert die Wirtschaft der Zukunft. Wer hat Angst vor der Digitalisierung? Aktuell scheinen es sehr viele Leute zu sein. Sie fragen sich, ob sie in der neuen Wirtschaft noch einen Platz haben. Werden smarte Automaten bald massenhaft Arbeitnehmer verdrängen? Und wie sollte die Politik auf den Wandel reagieren? Diese Blinks zeichnen das Bild einer dynamischen Zukunft unserer Gesellschaft und zeigen, warum wir keine Angst haben müssen. Auch wenn das Ausmaß der Veränderung alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen wird, können wir sie als Fortschritt begrüßen und als Chance nutzen. Blink Nummer 1. Die drei großen D sind die Herausforderungen unserer Zeit: Digitalisierung, Daten und Demografie. Die drei großen D, Digitalisierung, Daten und Demografie, stellen unsere Welt auf den Kopf. In allen Lebensbereichen spüren wir schon heute ihre disruptive Kraft. Ob beim Einkaufen, Lernen, Arbeiten oder Kommunizieren, überall spielen sie hinein und stoßen Veränderungen an. Besonders das erste D, die Digitalisierung, lässt keinen Stein auf dem anderen. Ähnlich wie die Dampfmaschine für die Industrialisierung und die Druckerpresse für die Aufklärung essentiell waren, sind Computer, Smartphone und Internet das Rüstzeug der Digitalisierung. Die neuen Technologien haben das Potenzial, in allen Wirtschaftsbereichen nie dagewesene Produktionssteigerungen zu erwirken. Darüber hinaus revolutioniert die Digitalisierung unseren Alltag und unsere Kultur. Persönliche Treffen sind durch Chats ersetzbar, Kinder verbringen mehr Zeit mit YouTube als mit Büchern und der kostenlose und schnelle Austausch von Informationen im Internet gibt immer mehr Menschen die Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen und gesellschaftlich einzubringen. Und damit ist die Digitalisierung noch lange nicht am Limit. Bald werden uns nur noch autonom fahrende Autos chauffieren und in Krankenhäusern wird zukünftig automatisch der OP-Saal vorbereitet, sobald unsere Smartwatch eine Verletzung registriert. Auch unser Zusammenleben hat sich durch die Digitalisierung bereits verändert und wird sich noch stark wandeln. Über soziale Medien bilden sich Gruppen und Solidaritätsgefühle, die über lokale Gemeinschaften weit hinausgehen und diese eher schwächen. So definiert sich Zusammengehörigkeit nicht mehr nur über regionale Räume wie Nachbarschaft oder die Stadt, sondern zunehmend über die gemeinsame Facebook-Gruppe oder den Chatraum. Das zweite D, die Daten, ist der Rohstoff unserer Zeit. Was Kohle für die Industrialisierung war, sind Daten für die Digitalisierung. Sie sind das wertvollste Gut und treiben das Wirtschaftswachstum an. Soziale Medien und Suchmaschinen wie Google sind durch die Verwendung und den Verkauf der persönlichen Daten ihrer Nutzer bereits zu riesigen Wirtschaftsmächten aufgestiegen. Dabei setzen Daten bisherige Grundprinzipien von Rohstoffen außer Kraft. Anders als bisherige Güter wie Kohle und Stahl sind Daten unsichtbar und lassen sich beliebig oft teilen, ohne abzunutzen. Zudem spielen räumliche Grenzen keine Rolle für Daten. Sie fließen mühelos über Staatsgrenzen und können überall verarbeitet werden. Weniger spürbar, aber dennoch ebenso gravierend, ist schließlich das dritte D. Die demografische Verteilung wandelt sich, insbesondere in der westlichen Welt steigt der Anteil der älteren Menschen stark an. Das kann Konflikte zwischen Alt und Jung verschärfen, etwa wenn Senioren bei Wahlen mehr Einfluss bekommen und ihre Interessen gegenüber den Jungen durchsetzen können. Doch was ist jetzt das Besondere an Digitalisierung, Datenökonomie und demografischem Wandel? Gesellschaftliche Umbrüche gab es schon häufiger, aber dieser hier ist einfach schneller. Blink Nummer 2. Wandel gab es schon immer, doch die 3D ziehen das Tempo der Veränderung enorm an. Heute erscheint es uns ganz normal, dass wir unserer besten Freundin am anderen Ende der Welt per Skype zuwinken können. Die ganze Weltgeschichte tragen wir auf Abruf in der Hosentasche herum und jede noch so abgelegene Gegend kann online erkundet werden. Wie sehr Digitalisierung und Datenökonomie die Welt in nur wenigen Jahrzehnten umgekrempelt haben, macht deutlich, mit welcher schwindelerregenden Geschwindigkeit der Wandel voranschreitet. Sicher, Veränderung gab es schon immer und der Mensch als altes Gewohnheitstier war noch nie davon begeistert. Es gehört zur menschlichen Natur, dass wir Neuerungen mit Besorgnis empfangen und dem Internet mit der gleichen Skepsis begegnen wie ehemals der Eisenbahn und dem Telefon. Menschen neigen einfach dazu, die Risiken einer Innovation zu über- und die Chancen zu unterschätzen. So hatten zu Beginn der Industrialisierung viele Menschen Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Die neuen Maschinen erhöhten die Produktivität und ersetzten die Handwerker. Menschliche Arbeit verändert sich aber stetig und so wurden aus den Handwerkern von früher bald Fabrikarbeiter. Die technischen Fortschritte waren enorm, die sozialen Folgen allerdings auch. Doch der Mensch war schon immer gut darin, Lösungen zu finden. Ende des 19. Jahrhunderts zum Beispiel fanden in New York Konferenzen statt, die sich mit den Verkehrsproblemen beschäftigten. Das waren damals die gestiegene Anzahl der Pferde, die die Kutschen und Wagen zogen und überall Mist hinterließen. Lange Staus, Verkehrsunfälle und Gestank stellten die Stadtplaner vor schier unlösbare Aufgaben, hielten sie die Pferdekutsche doch für alternativlos. Wenig später löste die Erfindung des Automobils die Verkehrsprobleme, zumindest vorübergehend. Innovation und Wandel haben die Menschen also schon immer herausgefordert. Allerdings kommt mit den 3D etwas Neues hinzu. Geschwindigkeit und Tragweite der Änderungen sind so nie dagewesen. In welcher welthistorischen Ausnahmesituation wir uns befinden, illustriert unter anderem der Wirtschaftshistoriker Angus Madison in seiner 2001 veröffentlichten Studie The World Economy zur Geschichte des menschlichen Fortschritts. Er kommt darin zu dem Ergebnis, dass sich bis zum 18. Jahrhundert goldene Phasen stets mit Krisenzeiten abwechselten, sodass der Wohlstand weitgehend gleich blieb und es kaum Fortschritt gab. Denn jedes kleine Wirtschaftswachstum wurde stets vom Bevölkerungswachstum aufgezehrt. Mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert änderte sich das zwar, aber auch hier vollzog sich der Umbruch langsam über viele Jahrzehnte. Das hat sich erst seit dem Zweiten Weltkrieg radikal verändert. Seitdem hat der menschliche Fortschritt an Fahrt aufgenommen und den Lebensstandard in industrialisierten Gesellschaften rasant verbessert. Dieses Tempo wird noch weiter anziehen, denn Computer, Internet und künstliche Intelligenz entwickeln sich zunehmend schneller und verändern immer mehr Lebensbereiche. Blink Nummer 3. Der technische Fortschritt fordert unser Wertesystem heraus. Die Geschwindigkeit des Wandels durch die 3D bewirkt eine Disruption, also einen plötzlichen und radikalen Umbruch in Wirtschaft und Gesellschaft. Dies kann positive und negative Auswirkungen haben. Schauen wir uns am Beispiel der Medizin an, wie schnell disruptive Technologien die Menschen in unsicheres moralisches Fahrwasser bringen, aber gleichzeitig auch wertvolle Verbesserungen unserer Lebensqualität sicherstellen können. Große Veränderungen gibt es etwa auf dem Gebiet der Fortpflanzung. Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch haben heute Möglichkeiten, die vor wenigen Generationen undenkbar gewesen wären. So gehört die In-vitro-Fertilisation, also die künstliche Befruchtung im Reagenzglas, heute zum medizinischen Standard. Bald wird es sogar schon möglich sein, Fortpflanzungszellen aus anderen Körperzellen herzustellen. Und mit der Gen-Editing-Technik können Eltern zukünftig sogar das Genom ihrer Kinder verändern, und zwar nicht nur, um Krankheiten zu vermeiden, sondern auch, um unerwünschte Eigenschaften auszusortieren. Das birgt großes Potenzial, ist aber ein kniffliges Thema für unser Wertesystem. Was sollte hier erlaubt sein und was nicht? Unsere Lebenserwartung wird dank disruptiver Technologien weiter steigen. Wir werden gesünder und länger leben können, weil im Körperinneren einsetzbare Digitalkameras immer präzisere Diagnosen stellen. Eine umfassende Sammlung unserer Gesundheitsdaten von Geburt an wird zudem ermöglichen, Risiken wie Diabetes oder Herzerkrankungen frühzeitig zu erkennen und zu therapieren. Schließlich wird man in Zukunft sogar Organe künstlich in der Petrischale züchten, sodass Organspenden überflüssig werden. All diese Entwicklungen werden das menschliche Leben, so wie wir es kennen, auf den Kopf stellen. Früher verliefen Transformationen über Jahrhunderte und mehrere Generationen ab. So hatten Werte und Verhalten Zeit, sich langsam an das Neue anzupassen. Für unseren derzeitigen Wandel bleibt uns nur noch ein Bruchteil der Zeit. Daher ist es wichtig, uns immer wieder mit drängenden Fragen zu befassen, wie: Darf man Menschen klonen? Sollte es möglich sein, Ei- und Samenzellen im Internet zu bestellen? Dies ist im Zeitalter der Digitalisierung wichtig, damit der Fortschritt dem Wertewandel und der gesellschaftlichen Anpassungsfähigkeit nicht davonläuft. Werfen wir nun einen Blick auf die Arbeitswelt, die ebenfalls stark vom technischen Fortschritt betroffen ist, aber auch sehr von ihm profitieren kann. Blink Nummer 4. Die Digitalisierung verändert den Arbeitsmarkt, schadet ihm aber nicht. Möchte man manchen Medien glauben, hängt die Digitalisierung wie eine dunkle Wolke über dem Arbeitsmarkt und wird schon bald alles automatisieren, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Dieser angstgetriebene Diskurs hat jedoch wenig mit der Realität zu tun. Wie wird die Arbeitswelt der Zukunft wahrscheinlich aussehen? Tatsächlich werden in unserer Zukunft zahlreiche Tätigkeiten von Maschinen erledigt. Und dies betrifft nicht nur einfache, sondern auch komplexere Aufgaben. Schon heute kann Software zum Beispiel juristische Standardfälle bearbeiten oder radiologische Diagnosen übernehmen. Das wird dazu führen, dass der Arbeitsmarkt sich polarisieren und die Löhne auseinanderdriften werden. Für leicht ersetzbare Tätigkeiten werden die Gehälter sinken, da hier Menschen mit den billigeren Maschinen konkurrieren müssen. Für Arbeitskräfte mit spezialisiertem Fachwissen werden die Löhne dagegen steigen, denn inmitten der Transformation wird die Nachfrage nach Spezialisten rapide zunehmen. So ist es bereits seit längerem im IT-Sektor zu beobachten. In diesem Zusammenhang liest man häufig vom drohenden Fachkräftemangel. Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich dies jedoch als Mythos, denn es widerspricht der ökonomischen Logik. Wenn die Nachfrage nach Fachkräften das Angebot überschreitet, steigen auch die Löhne und für Arbeitnehmer wird es umso attraktiver, in diesem Bereich zu arbeiten. Je mehr die Gehälter allerdings wachsen, desto stärker bemühen sich Arbeitgeber, die Arbeitskräfte durch Maschinen zu ersetzen und die Kosten zu reduzieren. So sinkt wiederum das Angebot an Arbeitsplätzen und das Gleichgewicht stellt sich automatisch wieder her. Zudem gibt es noch zahlreiche ungenutzte Arbeitskräfte, die drohende Lücken schließen können. Da sind zum einen eingewanderte Menschen, die sich fortbilden, um in einem begehrten Bereich zu arbeiten, und zum anderen all die Menschen, die durch den medizinischen Fortschritt länger fit bleiben und auch im höheren Alter noch arbeiten wollen. Besonders für qualifizierte Arbeitnehmer könnte sich die Digitalisierung durch den höheren Bedarf an Spezialisten durchaus als Segen erweisen. Sie werden mündiger und freier in ihren Entscheidungen. Gefällt ihnen ein Arbeitsplatz nicht, finden sie schnell woanders ein. So werden auch Unternehmen gezwungen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern und auf Arbeitnehmerwünsche einzugehen, etwa nach einem respektvollen und angenehmen Arbeitsklima. Zudem ermöglicht digitales Arbeiten mehr Flexibilität. Menschen können von zu Hause arbeiten und ihre Zeit frei einteilen. Anstrengende und gleichförmige Arbeiten können mehr und mehr von Robotern übernommen werden, während erfüllende und herausfordernde Tätigkeiten für die Menschen übrig bleiben. Blink Nummer 5. Durchschnittsmenschen werden weniger repräsentativ und weichen individuellen Einzelfällen. Wie sieht ein typischer Lebensentwurf in unserer Gesellschaft aus? Was macht der Otto-Normalverbraucher? Früher waren diese Fragen viel leichter zu beantworten. Heute dagegen wirken solche Generalisierungen verstaubt, denn unsere Gesellschaft wird vielschichtiger und komplexer. Vor ein paar Generationen gab es in unseren Breiten noch einen klaren Konsens darüber, welche Werte und Normen das Leben leiten sollten. Es dominierte das klassische Familienmodell, das eine stabile Versorgungsgemeinschaft darstellte, von der Eheschließung bis zum Lebensende. Frauen waren gemeinhin für die Kinder und den Haushalt zuständig, Männer für das Einkommen der Familie. Dieses Modell war so verbreitet, dass man damals tatsächlich ein Bild vom Durchschnittsdeutschen oder auch Durchschnittsamerikaner zeichnen konnte, das einen großen Teil der Bevölkerung treffend beschrieb. Wer heute etwas als typisch deutsch beschreiben will, gerät schnell in die Ecke der Klischees und Vorurteile. Die Unterschiede zwischen den Menschen und ihren Lebensentwürfen sind viel zu groß. So sind zum starren Vater-Mutter-Kind-Modell viele andere Familienkonstellationen hinzugetreten. Es gibt Patchwork- und Regenbogenfamilien unverheiratete Paare mit Kindern, kinderlose Ehepaare und Alleinstehende jeden Alters. Auch die Kulturen, die Deutschland prägen, werden diverser. In den 1960er Jahren hatten weniger als 4% der Bevölkerung einen Migrationshintergrund. Heute ist es fast ein Viertel aller Deutschen. Dadurch ist es in den letzten Jahren schwieriger geworden, die Gesellschaft politisch so zu gestalten, dass alle zufrieden sind. Je weniger Lebensvorstellungen einem Standard entsprechen, desto mehr zersplittert unsere Gemeinschaft in viele kleine Gruppen, die eigene Interessen und Moralvorstellungen haben. Zwischen den Splittergruppen fehlt der gesellschaftliche Kitt, der Voraussetzung für einen politischen Konsens ist. So entstehen zahlreiche Bruchlinien, an denen Konflikte brodeln, zum Beispiel zwischen Jung und Alt, Stadtmenschen und Landbewohnern oder Hochqualifizierten und weniger Qualifizierten. Die politische Gestaltung wird so zu einem Konkurrenzkampf um öffentliche Gelder. Während sich ältere Menschen höhere Renten wünschen, fordern junge Eltern mehr Kindertagesstätten. Mit dem schwindenden Zusammenhalt zwischen den Generationen verhärten sich die Fronten zusehends und Menschen sind weniger bereit, aufeinander zuzugehen. Bedenkt man diese Entwicklung, ist es nicht verwunderlich, dass die Parteienlandschaft vielfältiger wird und die traditionellen Volksparteien ins Straucheln geraten. Sie versuchen sich an politischen Programmen, die für alle funktionieren sollen, und können nur daran scheitern. Die Interessen der gesellschaftlichen Gruppen klaffen zu weit auseinander. Doch nicht nur die Politik wird so herausgefordert. Auch für Wirtschaftswissenschaftler wird es durch den fehlenden vorhersehbaren Normalbürger immer schwieriger, unsere Gesellschaft treffend zu analysieren und Prognosen abzuliefern. Link Nummer 6. Volkswirtschaftliche Prognosen werden in unserer komplexen Gegenwart höchst unzuverlässig. Wie gut können Zuschauer noch folgen, wenn es in den Wirtschaftsnachrichten um schnelle Finanztransaktionen, komplexe Handelsabkommen und unkonventionelle Zinspolitiken geht? Lange hat man sich bei Experten wie Volkswirtschaftler verlassen, auch bei komplizierten Vorgängen den Überblick zu behalten. Doch auch diese Verlässlichkeit beginnt zu schwinden, denn Prognosen verlieren ihre Vorhersagekraft. Die traditionelle Volkswirtschaftslehre hat den Anspruch, aus realen menschlichen Entscheidungen wie dem Konsumverhalten allgemeingültige Muster abzuleiten. Sie analysiert wirtschaftliche Ereignisse und Entwicklungen und gibt dann Vorhersagen ab. Solange es einen breiten gesellschaftlichen Konsens und den relativ klar umrissenen Durchschnittsmenschen mit seinem gut beschreibbaren Durchschnittsverhalten gab, funktionierte diese Methode verlässlich. Wie wir bereits gesehen haben, ist unsere Gesellschaft jedoch so heterogen geworden, dass es den einen Normalfall nicht mehr gibt und Verallgemeinerungen problematisch werden. Der Wegfall allgemeingültiger Verhaltensmuster stellt die VWL vor gravierende Probleme. Eine weitere Herausforderung ist die Geschwindigkeit, mit der der gesellschaftliche Wandel voranschreitet. Verlässliche Prognosen, die auf Langzeitdaten basieren, sind so kaum noch möglich. Dies trifft zum Beispiel die Makroökonomik, eine Teildisziplin der VWL, die sich mit der Gesamtwirtschaft eines Landes befasst. Mithilfe von Statistiken und Beobachtungen aus der Vergangenheit erstellt sie Voraussagen für die Zukunft. Als sich der Wandel noch langsam und ohne abrupte Richtungswechsel vollzog, funktionierte das gut. Wie Menschen sich in der Zukunft verhalten, lässt sich bei stabilen gesellschaftlichen Strukturen halbwegs treffsicher vorhersehen. Nicht aber, wenn Umbrüche schnell und extrem vonstatten gehen. Wenn beispielsweise Briefboten nicht nur ihr Fortbewegungsmittel ändern, sondern komplett durch digitale Kommunikation und Drohnen ersetzt werden, ordnet das eine ganze Branche neu und lässt sich in seinen Folgen kaum mehr einschätzen. Wie schlecht es um die wirtschaftlichen Prognosen in unserer Zeit steht, bewies der Wissenschaftler Philip E. Tetlock schon vor einiger Zeit in einem Experiment, bei dem er zwischen 1984 und 2004 über 280 Experten um Vorhersagen zu verschiedenen großen Themen bat. Danach überprüfte er die Trefferwahrscheinlichkeit der Prognosen und musste feststellen, sie lag nur minimal über der von zufällig generierten Vorhersagen. Tetlock resümierte, man hätte genauso gut Schimpansen auf eine Dartscheibe zielen lassen können. Wenn Prognosen nicht mehr funktionieren, stellt sich natürlich die Frage, wie Wirtschaftspolitik funktionieren soll. Wonach soll sie sich richten? Und was müssen wir als Gesellschaft tun, um ein überlebensfähiges Wirtschaftssystem aufrechtzuerhalten? Link Nummer 7. Mehr als eine nachhaltige brauchen wir eine resiliente Wirtschaft. Im Laufe ihrer Geschichte hat sich die Menschheit immer wieder angepasst und neu erfunden. Und trotz zahlloser Kriege und Katastrophen geht es den Menschen global gesehen heute besser als jemals zuvor. Grund zum Optimismus. Auch einen tiefer gehenden Wandel können wir überstehen, wenn wir ihm richtig begegnen. Entscheidend für eine zukunftsorientierte Wirtschaft ist die Resilienz, also die Widerstandskraft. Resilienz ist die Fähigkeit eines Systems, mit starken äußeren Einflüssen umzugehen und fortzubestehen. Der Begriff wird bereits in vielen verschiedenen Wissenschaftsbereichen verwendet, häufig etwa in der Psychologie. Resiliente Menschen können schwere Schicksalsschläge überstehen und trotzdem zu Zufriedenheit und Stabilität zurückfinden. Ebenso gibt es resiliente Ökosysteme, die äußeren Einflüssen, etwa durch den Menschen, standhalten können. Im Kern der Resilienz steht die Adaption. Das ist die Fähigkeit, sich erfolgreich an neue Gegebenheiten anzupassen. Und genau das braucht unser Wirtschaftssystem in dieser chaotischen Zeit, in der die Technologie sich sprunghaft weiterentwickelt, die Gesellschaft sich wandelt und verlässliche Prognosen kaum mehr möglich sind. Der dynamische Aspekt ist dabei besonders wichtig. Wir müssen die Fähigkeit entwickeln, uns an Neues anzupassen und damit verbundene Chancen zu nutzen, anstatt nur Bestehendes gegen veränderte Bedingungen schützen zu wollen. Dieses Umdenken würde auch eine Abgrenzung zum aktuellen Verständnis von Nachhaltigkeit erfordern, das noch auf dem Brundtland-Report der Vereinten Nationen von 1987 beruht. Der Report definierte Nachhaltigkeit als das Ziel, die Bedürfnisse heutiger Gesellschaften zu befriedigen, ohne zukünftige Generationen in der Befriedigung ihrer Bedürfnisse zu beeinträchtigen. In der Praxis bedeutet das häufig, dass die Politik versucht, Bestehendes zu bewahren, indem sie bestimmte Verhaltensweisen vorgibt, zum Beispiel durch Verbote. Wenn aber die tatsächliche Entwicklung nicht vorherzusehen ist, ist es viel wichtiger, eine Gesellschaft anpassungsfähig zu machen, damit sie flexibel auf Veränderungen reagieren kann. Anstatt etwa im Voraus die Anzahl von Elektroautos festzulegen und damit das Verhalten direkt zu lenken, sollte eine Emissionsgrenze für den Transportsektor festgelegt werden. Denn was die beste Mobilitätsform der Zukunft sein wird, kann heute noch niemand sagen. Deshalb geht Resilienz weiter als das Prinzip von Nachhaltigkeit, indem es Erfolgschancen maximieren will. Aufgabe der Politik sollte es nicht sein, konkretes Verhalten festzulegen, sondern Ziele und gewisse Grundregeln zu definieren. Das ist vergleichbar mit einem Kriseneinsatzteam. Es trainiert in Notfällen schnell und sachlich neue Lösungswege zu finden. Denn Unsicherheit und Unvorhergesehenes sind fester Teil des Systems, genau wie in der Wirtschaft. Wie könnte nun eine resiliente Wirtschaftspolitik in der Praxis aussehen? Link Nummer 8. Eine resiliente Wirtschaftspolitik verzichtet auf Masterpläne und gewährt Innovationen Freiraum. Würde man heute von dir verlangen, dich 10 Tage allein durch den Dschungel zu schlagen und all seinen Gefahren zu trotzen, würdest du es dir zutrauen? Nein. Die Weltwirtschaft ist heutzutage genauso unwägbar wie die Wildnis des Dschungels. Und trotzdem sind viele Experten davon überzeugt, sich prima darin zurechtzufinden. Deshalb sind sie auch weiterhin damit beschäftigt, Masterpläne zu entwickeln, mit denen sie meinen, die Wirtschaft fit für die Zukunft zu machen. Ihre Vorschläge umfassen Maßnahmen vom Abbau der Agrarsubventionen bis hin zum Zollverzicht. Langfristige und damit schwerfällige Pläne funktionieren aber in unseren unvorhersehbaren Zeiten nicht mehr. Das alte Prinzip, verlässliche Handlungsempfehlungen für die nächsten Jahrzehnte zu geben, ist zum Scheitern verurteilt. Stattdessen sollte sich die resilienzorientierte Wirtschaftspolitik der Zukunft auf einen Wettbewerb konzentrieren, der, ähnlich der Evolution, ständige Anpassung zulässt. Über die Evolution sagte der Nobelpreisträger für Medizin Jacques Monod einst, dass sie ein Mix aus Zufall und Notwendigkeit sei und keinem vorgefertigten Plan folge. Vielmehr gehöre es dazu, dass es im Laufe der Zeit immer wieder zu Unfällen und Normabweichungen kommt. Die einzige Konstante sei der Selektionsprozess, der das Überleben des Systems als Ganzes sicherstelle. Und auch in der Wirtschaft wird es immer wieder Überraschungen geben. Um sich Resilienz anzueignen, muss eine moderne Wirtschaftspolitik gezielt den Wettbewerb nutzen, um die besten Ideen und Anpassungsstrategien für neue Situationen zu finden. Der Wettbewerb hat den Vorteil, dass er ergebnisoffen ist und völlig unbekannte Technologien befördern kann. Wie beim Sport sollte zunächst jeder Teilnehmer zugelassen werden, denn keiner weiß, wer als Sieger hervorgeht. Nur die Chance auf den Sieg spornt zu Höchstleistungen an. Damit das gelingt, sollte Innovationen möglichst viel Freiraum gegeben werden. Politiker können kaum die nächste große Idee planen oder vorhersehen, ganz im Gegenteil. Je mehr sie vorgeben, desto stärker fühlen sich Erfinderinnen und Entwickler gehemmt. Marktbarrieren sollten abgebaut und auch Änderungen am Markt nicht verhindert werden. Und das schließt selbst Konkurse von Unternehmen mit ein. Die Politik muss also dringend die Zeichen der Zeit lesen. Das betrifft auch die Steuerpolitik. Blink Nummer 9. Eine zeitgemäße Steuerpolitik sollte Individuen statt Unternehmen besteuern. So mancher Kleinunternehmer ächzt unter einer hohen Steuerlast, während internationale digitale Erfolgskonzerne nonchalant der Besteuerung ihrer Gewinne entgehen. Wie ist das möglich und was können wir ändern, um die Zukunft der Wirtschaft fairer zu gestalten? Nach der bisherigen Regelung werden Unternehmensgewinne an ihrem Entstehungsort besteuert. Diese Idee reicht zurück in die britische Kolonialzeit. Seitdem hat sich einiges verändert und Nationalstaaten fällt es immer schwerer, bei global agierenden Unternehmen Steuern nach herkömmlichen Regeln zu erheben. Virtuelle Wirtschaftsaktivitäten springen problemlos über Staatsgrenzen und clevere Datenunternehmen können sich im Grunde frei aussuchen, wo sie Produktion, Umsatz und Gewinne melden und Steuern zahlen. Oftmals zahlen sie deshalb gar keine. Wie schwierig die alten Regeln auf moderne Technologieunternehmen anwendbar sind, führt folgendes Beispiel vor. Wo findet etwa die Produktion eines Amazon-Kaufs statt? Dort, wo der Algorithmus für die Produktempfehlung entwickelt wurde? Oder vielleicht da, wo der verarbeitende Server steht? Oder dort, wo das Versandzentrum das neue Buch losgeschickt hat? Diese Zuordnungen können nur noch die Unternehmen selbst vornehmen, doch darauf kann sich der Staat natürlich nicht verlassen. Wie sollte die Politik auf dieses Dilemma reagieren? Eine internationale, am besten weltweite Kooperation bei der Festlegung von Steuergesetzen wäre eine Lösung, die aber zurzeit schlicht nicht realistisch ist. Daher braucht es andere Ansätze, zum Beispiel die Besteuerung von Individuen. Ähnlich wie bei der Hundesteuer wird nicht der Hund, sondern der Halter belangt. Hinter einem Unternehmen stehen ja immer reale Menschen und die sind für den Fiskus leichter auffindbar. In der Praxis könnte das bedeuten, dass alle Gewinnausschüttungen besteuert werden und nicht ausgeschüttete Gewinne hingegen steuerfrei bleiben. Das entlastet Unternehmen steuerlich und bietet gleichzeitig den Anreiz, Gewinne als Rücklagen zu behalten oder mehr zu investieren. Dies hilft auch dem Wachstum und der gesamtwirtschaftlichen Stabilität. Zudem baut es Bürokratie ab und vereinfacht das Steuersystem, denn alle Einkommen, die aus einer Firma an Menschen fließen, werden gleich besteuert, sei es in Form von Lohn oder einer Dividende. Blicken wir zum Schluss auf die Bildungspolitik, die sich ebenfalls am besten auf andere Zeiten einstellt. Blink Nummer 10. Arbeitsmarkt und Bildungspolitik müssen endlich der Gegenwart gerecht werden. Was hättest du lieber? 10% mehr Gehalt oder eine 3-Tage-Woche? Nicht wenige Menschen würden heute Letzteres wählen, denn ein ausgewogenes Verhältnis von Arbeit und Privatleben wird immer wichtiger. Und warum sollten uns nicht Roboter zu genau diesem Zustand verhelfen? Eigentlich ist es ja absurd, dass eine Technik, die uns Arbeit abnehmen kann und die die Produktivität steigert, somit angstbeladen ist. Eigentlich ist es doch eine tolle Errungenschaft, wenn Maschinen Menschen von stupider, gar gesundheitsschädlicher Arbeit befreien, sodass sich die Menschen wichtigeren Dingen widmen können. Unter diesen Bedingungen sollten wir Arbeitslosigkeit nicht mehr als Scheitern, sondern als Erfolg einer modernen Gesellschaft werten. Das erfordert natürlich auch ein Umdenken im Umgang mit Löhnen und Gehältern. Sinnvoll wäre die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens, sodass Menschen flexibler werden und nicht mehr auf eine Festanstellung angewiesen sind. Auch die Beschäftigungsverhältnisse verändern sich grundlegend, denn sie werden dynamischer und lebenslanges Lernen dadurch wichtiger. In Zukunft wird es die Regel sein, einen Job zu verlieren, weil die Wirtschaft ständig neue Anforderungen entwickelt. Der Gesetzgeber sollte deshalb nicht krampfhaft versuchen, die Zeit anzuhalten. Vielmehr ergibt eine Lockerung des Kündigungsschutzes Sinn, damit beständig neue Arbeitsplätze geschaffen werden können. Der Fokus sollte nicht auf hohen Beschäftigungsraten liegen, sondern auf einer hohen Beschäftigungsfähigkeit. Und diese wird durch lebenslanges Lernen ermöglicht, also Umschulungen wie Fort- und Weiterbildungsprogramme. So können Menschen den wechselnden Arbeitsmarktanforderungen nachkommen. Dabei sollte das lebenslange Lernen auch tatsächlich auf alle Alters- und Bevölkerungsgruppen ausgerichtet sein. Momentan investiert die Politik vorrangig in die Bildung von jungen Menschen. So sind Förderkonzepte wie der Bildungsgutschein zwar offiziell nicht an ein bestimmtes Alter gebunden, in der Realität wirkt sich ein fortgeschrittenes Alter aber oft negativ aus, sodass die Betroffenen die Förderung nicht erhalten. Das muss sich besonders vor dem Hintergrund des demografischen Wandels unbedingt ändern. Auch die traditionelle Schulpolitik muss nachziehen, damit junge Menschen auf disruptive Verhältnisse vorbereitet werden. Lehrpläne sollten keine starren Konstrukte sein, sondern flexibel an wirtschaftliche Gegebenheiten angepasst werden. Wichtig sind ein kluger und kritischer Umgang mit Informationen und das Erkennen von Fake News sowie Kompetenzen in den Bereichen Problemlösung und Innovationsfähigkeit. So lernen Menschen Resilienz, die sie in der disruptiven Zukunft brauchen werden. Wir sollten Wandel als etwas Positives begreifen und den neuen Möglichkeiten positiv entgegenblicken. Wenn uns das gelingt, dann bieten die 3D enorme Chancen. Danke, dass du dir die Blinks zum Buch »Die Stunde der Optimisten« von Thomas Straub H. angehört hast. Die Kernaussage dieser Blinks ist, die einzige Gewissheit unserer Zeit ist der permanente Wandel. Die drei großen Ds, Digitalisierung, Daten und Demografie, verändern unsere Gesellschaft grundlegend. Doch es gibt keinen Grund zu verzagen. Wenn wir lernen, uns an neue Gegebenheiten anzupassen, können wir die riesigen Chancen der neuen Technologien nutzen und optimistisch in die Zukunft blicken. Was du konkret umsetzen kannst. Hol dir die Kernkompetenzen der Zukunft. Wenn du dir Kompetenzen zulegen willst, die in Zukunft nur schwer automatisierbar sind, bieten sich folgende drei Bereiche an: Kreativität, Empathie und Feinmotorik. Hier wird die Nachfrage nach menschlicher Arbeit nicht so weit sinken, da diese nur schwer von Maschinen übernommen werden können.